Es ist wieder Zeit für die Zeit der Bestien. Und ich bin heute mit einer so traumhaften Frau. Ich bin ganz freudig und aufgeregt. Iris Werlin, eine der schönsten Stimmen, die ich kenne. Mein Gott, Iris, sag was, damit das jeder hört.
Ich danke für die Einladung.
Iris ist Schauspielerin, zu Recht, und Sprecherin. Mit der Stimme kann man auch nichts anderes machen, glaube ich. Und Iris und ich, wir haben uns kennengelernt in Weimar. Beim Jedermann, ja, da hat sie die Mutter des Jedermann gespielt und ich war ganz hingerissen, habe immer nur die Iris angestarrt, weil die Iris, sie konnte auch ihren Text, ich habe da Text reingegeben, habe ein bisschen so fliert, ja, aber bei der Iris musste ich das gar nicht.
Nein, das ist für mich logisch, dass man mit gelerntem Text zur Probe kommt.
Ja, natürlich, also wenn man natürlich aufgeregt ist oder 3000 Seiten Text lernen muss, dann ist es klar, dass er nochmal...
Ja, aber die Nebenrollen, also sagen wir mal, die anderen Hauptrollen sind ja sehr klein beim Jedermann. Ne?
Ja, das stimmt. Ja. Du hast ja nur den Jedermann und dann hast du gefühlt 2000.
Und die Proben waren ja sehr kurz, also da muss man eigentlich gucken. Es ist auch wertschätzend den anderen gegenüber, wenn man so wenig Zeit hat, dass man das so anbietet, dass der Jedermann damit was anfangen kann. Also dass man den Text kann und nicht noch sucht.
Ja, das stimmt. Nein, es war aber super, es war sehr, sehr schön. Und seitdem haben die Iris und ich miteinander zu tun. Und wir haben jetzt auch was sehr, sehr Schönes vor. Wobei, wenn der Podcast rauskommt, wird es wahrscheinlich schon gelaufen sein. Mal gucken. Wir spielen zusammen.
Das freut mich und wir spielen mit ganz tollen Kolleginnen, die bei Jedermann zum Teil mitgemacht haben und ich freue mich, weil es ist ein richtiges Frauenpowerstück.
Ja.
Und sehr, sehr gut geschrieben, Johanna.
Dankeschön, vielen, vielen Dank. Alle Frauen, die ich kenne, sind die Inspiration dazu gewesen.
Ja.
Und du spielst ja die, quasi die, um die sich alles dreht.
Die verrückte, bekloppte Karin, ja. Da freue ich mich besonders. Mit ganz vielen verschiedenen Stimmen, weil die ist ja so bekloppt, dass die mehrere Rollen spielt auch. Und um wahrscheinlich zu tarnen, dass sie eventuell vielleicht oder vielleicht auch nicht die Mörderin ist. Und spielt das wahrscheinlich sehr gut und ist es wahrscheinlich zum Teil auch. Aber das wird man sehen.
Ja, das wird man sehen, genau. Du spielst aber sehr viel Theater, ne?
Ja.
Und drehst aber auch viel. Du hast gesagt, dass jetzt ein Film von dir oder mit dir auf Festivals rumgeht. Erzähl mal, was ist das?
Ja, wir haben vor Corona haben wir einen Monsterfilm gedreht. Und ich spiele da die Hauptrolle, sehr ganz wahnsinnig gruselig aus, ein Monster, und zwar ist es in einer Fabrik. Das sind, also ich werde dauernd kopiert, also ich stehe Schlange. Es ist immer wieder eine Abfolge von den gleichen Momenten. Es ist eine Mörderin, ein Mörder, eine Tote und eben diese Aufpasserin. Und die Verhöre gehen über, ich stecke dem Monster einen Stecker in seine Brust und das Verhör ist ohne Worte, der ganze Film ist ohne Worte und das fand ich so spannend. Diese auch als nachher Corona kam, diese immer wiederkehrende Einreihung von Menschen, also die immer wiederkehrend das gleiche Uniformierte, die gleichen Vorgänge, ohne dass sich was ändert. Dieses Stumme auch, dieses Gefährliche, was da ist, also dass man nicht hört, um was es geht, nur mit den Augen spielen. Und das wird in internationalen Festival wird das jetzt gezeigt und ich bin sehr, sehr stolz. Eine fabelhafte Regie, ein tolles Team. Matti Reisig hat Regie gemacht und eine ganz tolle Kamera mit sehr jungen Leuten. Wir hatten ganz viel Spaß, wir konnten uns sehr, sehr viel Zeit lassen. Und ja, ich bin so ein Allrounder. Ich arbeite auch super gerne mit Jungen. Alles Neue reizt mich natürlich, weil an den normalen Theatern, oder sagen wir mal vor allem beim Film, bist du ja ab 50, bist du durchsichtig. Du bist ja als
unsichtbar.
Frau unsichtbar, ja, durchsichtig. Man sieht uns gar nicht mehr. Und das Tolle war, dass ich bei Unter uns vor 2 Jahren die Lulu für 1,5 Jahre gespielt habe. Und das war toll. Ich habe da einen Zuschauerpreis bekommen, wo man sieht, die Fans sind ja alle 50. Und das hat mich unglaublich gefreut, weil die sagen, Gott sei Dank gibt's Rollen, die älter sind und die so in unserem Alter sind, die ein Vorbild sind. Und es freut mich heute noch, wenn die mich auf der Straße erkennen.
Und was häufig passiert, schon dabei.
Ja. Wann treten Lulu wieder? Die ganze Familie Weigel ist natürlich ausgetauscht worden und ich weiß nicht, ob das noch in die Zeit, wie sie jetzt, also was sie geschrieben haben, ob das überhaupt noch passt. Ich würde sehr gerne wieder sowas drehen, weil es ist auch immer wieder lustig, weil du wirst so fit, mit so viel Text lernen, du bist so fit im Kopf, das ist richtig toll.
Ja, das stimmt. Ich meine, ich bin noch keine 50, aber ich bin Ü40 und mir geht's da natürlich ähnlich. Und mich persönlich interessiert das jetzt auch nicht unbedingt mehr, so Teenies oder sehr junge Frauen zu sehen im Fernsehen, also im Film oder auch im Theater. Natürlich will ich mich sehen können. Also das heißt, Frauen in meinem Alter.
Ja.
Ja, logisch. Ja. Weil, ist ja klar, wir wollen alle das gerne sehen, was uns persönlich interessiert oder betrifft.
Ne? Ja, vor allem, du drehst ja immer mit dem Team. Da gibt's halt einfach auch ganz junge, mittlere und vor allem, es gibt auch alte. Ich meine, die müssen ja auch irgendwie vorkommen. Die Omis, die Junggebliebenen, die Mamas. Ja, natürlich.
Ja, klar. Uppala.
Natürlich. Und ich habe meine Tochter auch etwas, spätgebärend gekriegt. Wir waren da ganz viele Mütter, die einfach ganz bewusst erstmal ihre Karriere gemacht haben und dann später mit zwischen 38 und 44 ihre Kinder dann erst bekommen haben. Das ist ja auch toll.
Ja, natürlich. So völlig legitim. Also, ja. Das sehe ich genauso. Gut, aber wir, wie gesagt, wir sind ja so drauf, heutzutage wir Frauen und vor allen Dingen so tolle Powerfrauen wie du, dass wenn man halt gerade kein Angebot kriegt, dann macht man aber selber was, weil das Wichtigste ist, in Bewegung bleiben.
Richtig.
Und genau, und sich das schön machen, so unabhängig von anderen.
Vor allem unabhängig.
Das ist unabhängig. Ja, unabhängig ist sehr, sehr wichtig.
Ja.
Du bist ja, was ich ja nicht wusste, ich dachte, du bist Berlinerin, du bist ja tatsächlich aus der Schweiz. Du bist in der Schweiz geboren.
Ja, Schweizerin, ja.
Ja, kannst du auch Schweizerdeutsch?
Ja, natürlich. Meine Tochter ist wieder zurück in die Schweiz, nachdem sie studiert hatte und arbeitet jetzt in die Schweiz. Mein Lebensgefährte ist Schweizer. Und da muss ich natürlich Schweizerdeutsch reden. Und auch mit meiner Mutter. Also mit meiner Mutter muss ich Schweizerdeutsch reden. Gut, wir haben früher immer zu Hause durch China haben wir immer Hochdeutsch geredet, weil das Kind braucht ja nicht unbedingt Schweizerdeutsch zu lernen. Die hat Französisch, Italienisch, Englisch, Latein, Altgriechisch. Da muss sie nicht.
Ach, nur. Ja, und Mandarin war nicht drin, oder?
Ja, Mandarin, ja, das kommt vielleicht noch. Aber die Schweizer reden ja vier Sprachen in ihrem Land. Aber Schweizerdeutsch braucht ja keiner. Und man merkt es auch.
Aber ich höre es gerne.
Ja, ich höre es auch gerne. Aber du, je nach Rolle musst du natürlich, darfst du keinen Akzent haben.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber es klingt, also wenn ich das Schweizerdeutsch höre, dann denke ich automatisch an Schnee.
Schokoland.
Ja, Schoki und Käsefondue. Käse, und es ist gemütlich. Und man hat irgendwas Wolliges, Flauschiges an mit Rähnchen drauf.
Ja.
So.
Ja.
Warst du so in der Schweiz aufzuwachsen? War es gemütlich?
Naja, ich bin ja sehr früh zum Studium nach Stuttgart gegangen.
Ach so.
Und
ja,
natürlich, es ist so, wie soll ich mal sagen, das ist Heidiland. Es ist natürlich sehr romantisch, in der Schweiz aufzuwachsen, ohne Sorgen, ohne irgendwie, ohne Berge, Flüsse, Seen. Man lernt Skifahren. Ich war die erste Frau beim Knabenschießen, die schießen durfte.
Auf Knaben?
Nein, auf Knaben.
Naja, so klingt das Knabenschießen, um Gottes Willen.
Nein. Die Knaben durften nur schießen, also mit richtigen Sturmgewehren, richtig schwer. Und mein Vater hat damit uns geübt, weil jeder Mann hat ja seine Waffen vom Militär zu Hause und auch Munition.
Beruhigend,
ja, dann passiert ja selten was. Ne? Und dann haben wir geübt und kamen dann da an. Normalerweise eben nur Jungs und dann wurden zum ersten Mal auch Mädchen zugelassen und wir waren ganz toll.
Natürlich.
Beim Einzelschießen hatte ich die Goldmedaille und beim Gruppenschießen wollte erst gar niemand mit uns sich in die Gruppe mit uns.
Ja,
ich
glaube,
es waren Fünfergruppen oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall meine Mutter, eine Nachbarin, ich und dann irgendwie noch zwei andere und wir haben da auch, glaube ich, dritter Platz gemacht. Das hat viele geärgert und mein Vater war so stolz. stolz.
Oh, guter Mann.
Yeah. Ja. Nee, es gibt lustige Sachen in der Schweiz. Die sind ja alle sehr neutral, weißt du.
Ja, Schweizer, ja, natürlich.
Unglaublich neutral.
Es sei denn, es geht ums Geld, dann sind wir immer neutral.
Ich weiß noch, als ich dann in Stuttgart studiert habe und mit Kinski, Tochter, mit der Walser, mit was weiß ich, da kannst du dir vorstellen, wie das in den WGs zuging. Und ja, wie politisch man auch diskutierte. Ich war dann ja auch bei Peimann, habe ich sehr viel gespielt. Wie sehr politisch. Und ich war am Anfang so, ja, halt so ein bisschen die neutrale, naive Schweizerin. Und immer an Weihnachten, wenn ich dann nach Hause kam, ist meine Mutter fast wahnsinnig geworden. Da hat sie gesagt, bitte nicht an Weihnachten diese Diskussionen, weg mit dem Militär und was weiß ich und die neutrale Schweiz und ihr müsst euch irgendwie positionieren. War manchmal etwas schwierig, weil ja, die Schweizer, denen geht es halt manchmal einfach zu gut und es gibt wenige, die wirklich über den Tellerrand gucken und also ich meine jetzt nicht Politiker oder so, aber so von meinen Klassenkameraden, die haben null Ahnung, was da eigentlich abgeht. Ne?
Aber dabei kann man eigentlich heutzutage, also eigentlich zu keiner Zeit, aber heutzutage erst recht nicht, man kann ja nicht mehr unpolitisch sein. Geht das noch?
Ja, natürlich, da gibt's doch viele.
Ja, aber eigentlich geht es ja.
Also nein, natürlich geht es nicht. Natürlich musst du gucken, was in der Welt ist und wie du dich zu bestimmten Fragen disponierst und für was du dich engagierst und wo du dich wehren musst. Ganz wichtig in der momentanen Zeit.
Ja. Und ich meine, wenn du das schon ansprichst mit dem Schießen, das finde ich ja auch wieder ein bisschen bezeichnend. Ich meine, von welchem Jahr reden wir da? 1900, in den 80ern? I don't know.
Ja, so 80er, so. 80er, ja.
Ja, ja. Bis dahin durften nur die Männer schießen. Warum?
Ja,
was zur Hölle?
Das weiß man nicht. Das, du musst ja nur mal angucken, wann das Frauenstimmrecht...
Ja, das war in der Schweiz sehr spät. Ja,
total spät. Ich habe mich zu Tode geschämt. Wir waren in Stuttgart, viele Studenten, und dann kamen die Weltnachrichten. Und die Schweiz hat jetzt endlich auch das Frauenstimmrecht. Ich hätte mich verkriechen können.
Das ist...
Aber es ist halt, weißt du, in der Schweiz, da ticken die Uhren anders. Da gibt's Großfamilien, da wird das diskutiert. Und die Männer sind also in der Innerschweiz zur Landsgemeinde. Und die Frauen haben dann eigentlich den Männern zum Teil auch gesagt, wir stimmen das und das. Also die Männer haben schon gehört, aber sie hatten halt kein Recht zu stimmen.
Mhm. Absurd.
Nein, das war absurd. Also,
ja, ne? Ja. Genau, du wohnst ja oder hast ja gewohnt in Windisch, war das korrekt?
Ja, in Windisch bin ich geboren. Ja.
Ah, da bist du geboren. Ja. Nee, aber aufgewachsen bist du woanders.
Aber wir sind dauernd umgezogen. Mein Vater hat mal da, dann er war Bauinspektor und sind dann von Kanton zu Kanton. Also immer, wenn ich gerade wieder Freunde hatte oder mich in der Schule wohlgefühlt habe, sind wir wieder in irgendeinen anderen Kanton gegangen. Aber es war lustig, wir waren ein bisschen Nomaden, hat sich ja dann auch zeitlebens bei mir weiter, mal da an dem Theater, mal dort, mal jene Stadt, mal die andere Stadt, weitergeführt eigentlich, dieses Nomadenleben.
Und wo warst du, also was würdest du sagen, hattest du so einen Lieblingskanton oder Lieblingsort, wo du als Kind...
Also wir sind dann, als ich jugendlich war, nach Bern gezogen, fand dann immer, oh mein Gott, die langsamen Berner. Aber ich muss sagen, das fand ich dann toll. Ich war da nicht lange, mussten aufwarten, bis mein Vater wieder das Haus gebaut hatte. Und als wir dann eingezogen sind, habe ich noch die Kunstakademie gemacht, weil ich eigentlich Architektur studieren wollte.
Das hat ja nun gar nicht geklappt.
Nee, weil ich mit einer Freundin, die da auch studiert hatte, die hat gesagt, du, ich mache die Schauspielschulprüfung, hast du nicht Lust, mich da abzufragen? Natürlich habe ich sie abgefragt, alle Männerrollen. Und dann fanden wir das so toll, dass sie sagt, komm, wir gehen beide an die Prüfung. Ja. Das Fatale war dann, dass die mich genommen haben.
Und sie auch?
Ja, ja. Ach, sie gut, auch. Okay. Also wir beide. Ne, wir waren dann ein halbes Jahr in Bern auf der Schauspielschule und sind dann aber nach Deutschland beide. Sie nach Bochum und ich nach Stuttgart.
Ja, okay.
Aber das war schon lustig. Ich musste dann sehr lange Überzeugungsarbeit leisten, weil mein Vater hat sich so gefreut, dass ich in seine Fußstapfen Architekt und so. Ja. Und es dauerte so 14 Tage, bis ich sie überzeugt hatte, dass ich jetzt doch nicht, dass ich jetzt Schauspiel studiere. Und die waren nachher so süß, die kamen überall hin. Und meine Eltern, das war immer ganz toll und standen in jeder Hinsicht immer zu mir.
Ja, oh, ja. Das ist ein Geschenk. Das freut mich sehr. Aber wir bleiben trotzdem in der Schweiz mit unserem heutigen Fall und bleiben auch zeitaktuell quasi beim Thema Feminismus, beziehungsweise Zeiten, wo es halt so gar nicht stattfand, auch in der Schweiz. Wahlrecht kam ja auch sehr spät, auch viele andere Dinge kamen in der Schweiz sehr, sehr spät. Aber die Schweiz hat bis zum Schluss die, und das bitte hören die Anführungszeichen, Hexenverbrennung. Man hat ja keine Hexen verbrannt, man hat Frauen verbrannt. Die Schweiz war aber so ziemlich das letzte Land in Europa, was das noch praktiziert hat tatsächlich. Und vielen ist ja der Name Anna Göldi auch ein Begriff, dir wahrscheinlich auch.
Ja. Ja.
Was weißt du über Anna Göldi?
Naja, die hat natürlich, die Frau wusste sehr viel, hat sehr viel für andere Frauen gemacht. Ich glaube, die hat auch ihre Mittel auch praktiziert, also dass sie mit Mitteln Frauen geholfen hat. War das auch nicht nur mit Abtreibung auch? Oder?
Kommen wir gleich zu.
Ja, und also die hat halt sehr fortschrittlich gedacht als Frau und ist an manchen Stellen wohl in diese Männerdomäne geraten und dann musste man da natürlich reagieren oder null Gleichberechtigung.
Ja. Ich finde es ja auch so interessant, dass man inzwischen so Dinge weiß, wie woher das mit diesem Hexenbesen kam oder mit den spitzen Hüten bei Hexen. Das war eigentlich ein Zeichen für Bierbrauerinnen. Also früher, diejenigen, die Bier gebraut haben, waren ausschließlich Frauen.
Ja.
So, die haben sich darum gekümmert, die haben das Bier gemacht, die haben das Bier gebraut, hatten halt diese spitzen Hüte auf und dann kamen halt die Männer auf die Idee, warum auch immer, wie in vielen anderen Bereichen auch, nee, das möchten wir nicht, wir wollen das jetzt selbst übernehmen, beziehungsweise die Mönche wollten es ja auch da die Hoheit drauf haben und deswegen hat man da so einen Mischmasch gemacht. Also Hexen haben spitze Hüte, haben Besen, sowieso mit dem Teufel, ne, Pakt und so weiter und dann ging es halt los. Und natürlich medizinisch.
Ja,
ne? Das also, vor allem. Ja. Ja. Hebammen und
Heilerinnen.
So, die hat man damit im Prinzip weitestgehend vernichtet, kann man so sagen.
Ja, ja. Ausgelöscht.
Weil ja.
Man hatte Angst. Also das ist ja bis heute noch, dass man vor klugen Menschen kommt da immer Angst auf, was einem wundert, weil Wissen ist eigentlich Macht, gutes Wissen oder ja.
Ich habe mich vorgestern mit einer sehr, sehr tollen Fotografin darüber unterhalten, woher die Angst vor Frauen kommt. Wir konnten es nicht beantworten, weil ich sehe da bei uns irgendwie wenig Potenzial, aber dieser Frauenhass, der ja heute auch immer noch da ist, so nicht so wie zu Zeiten der Frauenverbrennungen, aber durchaus ja noch da ist so, warum? Also worum geht's da? Weil körperlich kann's ja nicht sein.
Nee, natürlich nicht. Ich weiß nicht, wie Männer, ich glaube, ein Mann, der in sich ruht, der großzügig ist, der freidenkend ist, kommt gar nicht auf die Idee. Also ich kenne ganz wenig oder gehen aus dem Weg, die das nicht akzeptieren oder die, wo man nicht gleichberechtigt, egal ob in der Liebe oder in der Freundschaft, beim Arbeiten, egal wo nicht auf Augenhöhe, das gleist Mann und Frau. Aber das ist ja, wir verdienen immer noch weniger. In ganz vielen Branchen, muss man sich mal vorstellen. Und eben Männerrollen, alte Männerrollen gibt's haufenweise.
Ja.
Alte Frauen sind out, das zeigt man nicht mehr am Fernsehen, das Fotos werden, was will denn die Alte? Das ist, ich weiß nicht, woher das kommt oder die Angst. Auch bei Frauenquoten, wo man dann sagt, also in der Schweiz ist das ein sehr großes Problem, wo man dann manchmal macht es mich, aber wenig, wo ich dann denke, okay, da ist jetzt halt, weil Quote ist eine Frau reingekommen und ich kenne den Mann, der dort dann nicht drankommt. Mhm. Und das ist natürlich dann sehr, sehr schade. Zumal wenn der einfach viel, 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 sagen wir mal, mit dem Thema befasst, also einfach kompetenter ist. Aber das muss man aushalten können in einer Gesellschaft, dass man sagt, wir müssen für die Frauenquoten kämpfen, das ist völlig klar. Trotzdem muss es auch das geben, dass man sagt, der Qualifikation oder Wissen um die Sache dürfte dann eigentlich nicht mehr das Problem sein, ist es eine Frau, ist es ein Mann.
Aber genau.
Natürlich müssen wir uns wehren. Ja. Also wenn man jetzt wieder sieht, was in Amerika abgeht, dann müssen wir gucken, dass wir ganz schnell hier Land gewinnen.
Ja. Wir sind jetzt, also ich bin jetzt auf dem Stand von gestern damit, beim 6. Femizid in Deutschland. Der Februar hat gerade erst angefangen, also 4 Wochen. Das neue Jahr und wir sind beim 6. Femizid. Das ist einfach, das sind Zahlen, das ist absurd. So. Und bei den sogenannten Hexenverbrennungen wurden nicht nur Frauen der Prozess gemacht oder Frauen verbrannt, auch Männer, aber vorrangig Frauen. Männer, da ging es dann eher, war eher in die Richtung, ja, mein Nachbar oder mein Konkurrent im Geschäft, den zeige ich an. So,
dann
damit
wurde
ich,
als Hexer. So. Oder war mit denen unter einer Decke.
Genau,
oder
genau.
Ist mit denen nachts nackt ums Feuer.
Man hat
wahnsinnige Geschichten erfunden.
Geschichten. Dass das jemand geglaubt hat, ne? Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen.
Ja, das ist ja auch so lustig, weil ich hatte mal eine Patchwork-Familie. Also wir hatten dann 3 Kinder, die zusammen in die Schule gingen. Und das eine Mädchen hatte immer Warzen. Und dann habe ich gesagt, du, wir machen das einfach einmal. Wir hatten einen großen Garten. Keiner hat gedacht, dass da irgendjemand guckt. Der war so von der Straße weg nach hinten. Ne? Und dann sind wir also bei Vollmond im nassen Tau und haben also so, ich habe dann den Kindern gesagt, weil das ist ja oft psychisch bei den Kindern, wir geben die Warze ab. Und waren an den Füßen. Ne? Und wir stampfen die in den Boden und so. Und dann so. Ein paar Tage später haben wir die Nachbarn getroffen, die sind dann manchmal auf ein Bier zu uns rübergekommen. Und dann sagte der Mann, sag mal, was habt ihr denn da gemacht? Und die Kinder, ganz, die waren glaube ich 10. Ja. Naja, wir sind die Warzen losgeworden. Die sind ja dann wirklich auch, das hat geholfen.
Wirklich?
Einfach wahrscheinlich auch der Wille von dem Kind, dass sie die jetzt nicht mehr will. Ne? Und die haben dann erzählt, ja, das nutzt. Und ich sehe diese sprachlosen Gesichter, wo die sagt, ihr seid ja Hexen. Und wir alle völlig lachen. Ja, natürlich sind wir Hexen. Ne? Aber es ist, du schockierst ja heute noch mit solchen Sachen, wenn du zu Homöopathen gehst oder zu Leuten, die Aufstellungen machen, Familienaufstellungen oder irgendwas. Es wird abgetan als Frauenkram, als gut, es gibt natürlich immer Männer, das sind dann Softies, die dabei sind oder man nennt sie, was weiß ich, wie auch immer. Und da bist du ja immer noch Außenseiter, wenn du mal die Schulmedizin, die sicher wichtig ist und gut, kein dagegen, aber wenn du solche Sachen ausprobierst.
Gut, hier in Berlin ist es, also ich weiß es nicht, ich habe es noch nie ausprobiert, aber können uns ja mal zu Vollmond treffen und irgendwas Lustiges draußen veranstalten. Ja, genau. Und mal gucken, ob es jemanden schockiert. Es würde mich interessieren, weil hier in Berlin schockt ja nichts so leicht.
Nein, eigentlich nicht. Eigentlich das war nicht. Ja auch in Aachen.
Ach so.
In Aachen, Entschuldigung, in Süddeutschland war das mit dem Tanzen. Keine Ahnung, wobei dort die ganzen Hexentanzplätze ja noch sind, wo wir dann auch immer hingegangen sind. Ja, du, immer. Ich habe auch ein ganz tolles Stück in der Schublade, wo es über Hexen geht.
Stimmt, darüber haben wir schon kurz gesprochen.
Ja.
Vielleicht machen wir da mal was zusammen
mit ein paar anderen Hexen.
Ja. Finde ich sehr gut. Bin ich immer sehr dabei. Ja, die Anna Göll, die war natürlich auch, wie jede andere Frau auch, die unter diesem Vorwurf ermordet wurde, muss man ja klar so sagen, gefoltert und ermordet wurde, keine Hexe. Logisch, sie war eine Dienstmagd, weitestgehend. Ja, sie kam auch aus sehr, sehr armen Verhältnissen. Wir reden hier vom Geburtsdatum 1734 in Sennwald, das ist heute im Kanton St. Gallen. Mhm. Und St. Gallen kenne ich so aus
sehr katholisch.
Schickimicki. Ah, sehr katholisch.
Ja.
Aber ist es auch so Schickimicki-mäßig, so ein bisschen?
Nö, Schickimicki sagt man eigentlich über Zürich.
Ah ja, okay.
Aber St. Gallen, nee, das ist...
Katholisch.
Ja.
Gut, ja, lassen wir so stehen. Genau, sie arbeitete, wie gesagt, als Dienstmagd, weil sie aus sehr armen Verhältnissen kam. Sie hatte 2 Kinder und das erste Kind starb leider kurz nach der Geburt. So. Was gerade zur damaligen Zeit natürlich unter diesen Verhältnissen, hygienische Verhältnisse und auch medizinische Versorgung, die ja kaum gegeben war, leider sehr, sehr häufig vorkam. Ja, also die Kindersterblichkeit war, relativ hoch. Ja. Was macht man aber, statt die Frau trauern zu lassen oder sich um sie zu kümmern? Man verhaftet sie wegen Kindsmordes.
Ja? Unglaublich.
Ne? Ja. Sie wurde nicht zum Tod, also es war nicht unüblich, dass Frauen dann lebenslang ins Gefängnis kamen bei Wasser und Brot oder tatsächlich zum Tode verurteilt wurden. Das war bei ihr nicht der Fall. Sie kam tatsächlich wieder raus aus dem Gefängnis und bekam dann noch ein Kind, und zwar von ihrem Dienstherren. Und da ist immer so die Frage, war das freiwillig? Weil Dienstherren, also Dienstmagd, hatten so ein bisschen sozusagen, waren relativ rechte los, lange Zeit. Das heißt, die hatten ihrem Dienstherren zu Diensten zu sein.
Ja.
In
ja.
jeder Art und Weise. Ja. Ja. So, das heißt, du konntest nicht als Dienstmagd zur Polizei gehen und sagen, der hat mich belästigt, der hat mich vergewaltigt, der hat
mir ein Kind gemacht.
Der hat mir ein Kind gemacht.
Ja. So. Das geht gar nicht.
Geht gar nicht.
Oder ging gar nicht.
Ging gar nicht, genau. Und wenn du dann halt schwanger geworden bist, dann war das dein Problem.
Ja.
In dem Fall auch. So, das heißt, das Kind wurde in fremde Obhut gegeben, also wurde aufgegeben zur Adoption. Und man weiß auch nicht, was aus dem Kind geworden ist. Gehen wir mal jetzt davon aus, weil wir guter Dinge sind, dass es dem Kind sehr gut ging in fremder Obhut, dass es ganz tolles, glückliches Leben hatte und sich nie Sorgen machen musste. Es ist unwahrscheinlich, aber ich möchte gerne daran glauben.
Ja, man möchte das wirklich glauben. Ja.
Ja. Danach hat sie eine Stelle bekommen, auch als Magd, bei einem Arzt. Also er war nicht nur Arzt, er war auch Ratsherr, Richter und Regierungsrat. Und das war Johann Jakob Tschudi. Spreche ich das richtig aus?
Tschudi.
Ja. Ja. Genau. Das war im protestantischen Kanton Glarus. Glarus?
Ja.
Ja. Kennst du das?
Ja, ja, Glarus war ja, das sind die drei Kantone, wo die Landsgemeinde, also Urischwitz, Unterwalden, Glarus, das sind ja die Innerschweizer. Ja.
Ah,
da ging es
ah.
besonders lange, wo Frauen dann die Rechte bekommen haben oder das Stimmrecht und so.
Ja, ah ja, okay.
Ja.
Genau, und der war aus einer sehr reichen und sehr einflussreichen Familie. Und da wird sie kurze Zeit nach ihrer Anstellung wird sie tatsächlich mehrfach sogar beschuldigt, sie hätte, man kann sich das nicht ausdenken, ne? Sie hätte in die Milch von seiner Tochter Stecknadeln gezaubert. Jetzt weiß ich nicht, wie man auf diesen Vorwurf kommt, da sind meines Erachtens schon Drogen im Spiel. Also wie kommst du auf die Idee zu sagen, meine Tochter hat Stecknadeln in der Milch? Der Vorwurf war folgendermaßen, dass die Tochter soll mehrfach Nägel gespuckt haben, also Nägel ausgewirkt haben. Jetzt wissen wir, Kinder essen sehr viel, was sie nicht
kriegen. Kleine Kinder nehmen alles im Mund. Ja.
Genau,
ja,
nehmen alles im Mund. Ja. Kann natürlich einfach sein, dass das Mädel einfach was im Mund genommen hat und dann hat es wieder ausgewirkt.
Ja. Ja, ja, ja.
Und da war natürlich die Dienstmagd schuld. Wegen Verzauberung wurde sie also dann tatsächlich der Hexerei beschuldigt und angeklagt. Was aber damals schon eigentlich viele oder die meisten wussten und auch gedacht haben, leider nicht laut geäußert, aber gedacht haben, ist, die hatte eine Affäre mit dem Arzt, mit dem Johann. Und deswegen hat jemand dafür gesorgt, man weiß nicht wer, dass sie also der Hexerei beschuldigt wird und angezeigt wird. Und dann hatte sie auch noch eine gute Freundschaft mit dem Schwager der Familie, mit dem Rüdi Steinmüller.
Rüdi. Man spricht das U und das E, Rüdi.
Ah, Rüdi.
Rüdi, ja.
Okay, ich bemühe mich.
Nicht Rüdi. Rüdi ist was anderes, ja.
Gut, ich kenne nur Rüdi.
Rüdi.
Ja. Rüdi, mit dem Steinmüller.
Ja,
so, genau. Der hatte nämlich auch sehr, sehr viel Geld und ist wohl in einen Erbschaftsstreit geraten mit der Familie Tschudi. Und so wurde der nämlich gleich mal mitbeschuldigt. So, und als Mittäter auch inhaftiert. Der wurde also auch der Hexerei angeklagt. Und damit war nämlich der Erbschaftsstreit vom Tisch.
Okay.
Ganz simpel.
Raffiniert gemacht. Mhm. Ne?
Ja,
raffiniert
so,
eingefädelt. Ja, ja.
So kriegt man das natürlich, so kommt man auch ans Erbe. Leider Gottes Triggerwarnung an dieser Stelle, weil es wurde ihr nicht nur einfach der Prozess gemacht, sondern wie es üblich war in den Hexenprozessen, die Leute wurden gefoltert, um so ein Geständnis zu erzwingen. Auch im Fall von der Anna wurde sie gefoltert. Es gibt natürlich Protokolle und es gibt Berichte. Es ist nicht sicher, was ihr genau angetan wird. Es wird vermutet, dass sie also Dinge wie Daumenschrauben, dass sie auch heftiger sexueller Belästigung ausgesetzt war. Natürlich sowas wie Schlafentzug, zu wenig zu essen, zu wenig zu trinken, keine hygienischen Möglichkeiten, sich irgendwie mal zu waschen oder in Ruhe zu schlafen oder irgendwas. Also es muss auch sehr, sehr rattengeplagt gewesen sein, da wo sie war. Also es ist alles extrem grausam.
Ja, die hatten ja so unglaubliche Foltergeräte, ja, Daumenschrauben,
Streckbank, eiserne Jungfrau,
gerädert, alles Mögliche. Also ich meine, da spricht doch jeder, was man von ihm verlangt. Ne? Also das ist doch, sieht man ja heute noch.
Ja, natürlich. Also
Foltern ist... Da kriegst du aus jedem alles raus, wenn du nicht vorher stirbst.
Ja, genau.
Bevor du geredet hast, ja.
Und ja, also unter Folter gibt sie zu, die Kräfte des Teufels zu nutzen. Der Steinmüller sollte auch gefoltert werden und dann seine Aussage machen. Jetzt auch nochmal Triggerwarnung, wenn ihr bei dem Thema Suizid sensibel seid, was natürlich durchaus verständlich ist, dann bitte kurz 30 Sekunden skippen. Der Steinmüller hat sich in der Nacht vom 11. zum 12. Mai 1782 hat er sich erhängt, weil er nicht der Folter ausgesetzt sein wollte. Auch völlig verständlich. Allerdings wurde sein Suizid als absolutes Schuldeingeständnis betrachtet. Mhm. Und das Vermögen, was erst nach dem Prozess freigegeben worden wäre, wurde sofort freigegeben. Und bekam die Familie Tschudi. Also wurde beschlagnahmt und damit war sein Geld also weg. Genau. Kaum vier Wochen später, hat der Rat von Glarus also beschlossen, Anna Göldi zum Tod durch das Schwert zu verurteilen. Am 6. Juni wurde das Urteil gesprochen und am 13. Juni wurde es tatsächlich vollstreckt. Allerdings war Anna Göldi gar nicht aus Glarus, also keine Glanerin, so nannte man das. Ne? Mhm. Die gehörte zu einer ganz anderen, zu einer Züricher Landvogtei, also kam von woanders her und galt eigentlich somit in Glarus als fremdländische Person. Das heißt, die Gerichtsbarkeit, die lag gar nicht bei dem Gericht in Glarus. Okay, das Urteil
musste Zürich fällen.
Richtig. Ja. Das Urteil war also nicht nur, dass es absurd war und also eine Ermordung war, sowieso kein Urteil in dem Sinne, wie man Rechtsprechung versteht. Es war nicht rechtmäßig. Die haben einfach diesen Prozess gemacht und haben die verurteilt und haben die hingerichtet, also getötet und durften es ja noch nicht mal nach dem damaligen Gesetz. Das hat das aber auch, wie gesagt, einer der letzten Hexenprozesse war, hat das trotz Pressezensur in der Schweiz, die es damals gab, also man durfte gar nicht so groß darüber berichten, aus gutem Grund, aber Europa stand dann Kopf. Also wirklich, es war ein Skandal und da gab es wirklich Aufruhr und da gab es wirklich so viel Gegenstimmen. Das wurde als Justizmord bezeichnet.
Also das schlug richtige Wellen.
Das schlug richtige Wellen, ja. Ein paar Journalisten waren so mutig und haben trotzdem nämlich darüber berichtet und haben halt versucht, das zu publizieren und auch zu verteilen oder bekannt zu geben in der Welt oder in Europa. Haben wirklich versucht, das publik zu machen und anzuprangern und zu sagen, wir müssen damit aufhören. Das ist und den Journalisten, die darüber berichtet haben, drohte auch tatsächlich die Todesstrafe.
Ja,
also gut, man hat die nicht bekommen. Aber
Journalismus braucht Mut.
Ja,
auch in der heutigen Zeit. Ich bewundere immer die Journalisten, die sich getrauen, was zu sagen oder aufzudecken.
Ja, das stimmt.
Das ist nicht ganz einfach, auch heute nicht mehr.
Nee, das stimmt. Wobei man bewusst vermieden hat, in dem Prozess zu sagen, solche Begriffe wie Hexe oder Hexerei. Sie wurde offiziell als Giftmörderin verurteilt. Nichtsdestotrotz war es offiziell einer der letzten Hexenprozesse oder Hexenverbrennungen oder Hexenermordungen, wie auch immer man das bezeichnen möchte, in Europa. Also es war ja 1782 und 1811, das ist echt nicht so lange her, wie man denkt, ne? Wurde noch eine Frau unter dem Vorwand der Brandstifterei hingerichtet, aber man sagt, das gilt noch als sogenannter Hexenprozess. Hier in Berlin oder im Raum Preußen war 1793 die letzte, also auch nach Anna, die letzte Frauenverbrennung, nennen wir es mal so. Und es kam dann in der Züricher Zeitung 1782, noch vor dem Prozess im Februar, ein Steckbrief heraus, mit dem sie gesucht wurde, wo ein Finderlohn ausgesetzt wurde für jeden, der was zu ihrem Aufenthaltsort sagen kann oder der sagen kann oder der sie tatsächlich verhaften kann, weil man schrieb hier 100 Kronentaler, das war glaube ich viel Geld damals. In hier eine ungeheure Tat vermittels geheimer und fast unbegreiflicher Beibringung einer Menge Stecknadeln und deren Gehzeug gegen ein unschuldiges 8 Jahre altes Kind verübt hat.
Ach, die ist danach geflüchtet und wurde dann gesucht.
Genau, die ist nämlich geflüchtet und wurde gesucht, wurde leider relativ schnell geschnappt. Sie wird beschrieben, ungefähr 40 Jahre alt, dicker und großer Leibstatur, vollkommen und rot lechten Angesichts, schwarze Haare und Augenbrauen, hat graue, etwas ungesunde Augen, welche meistens rotlecht. Was ist rotlecht? Kennst du den Begriff?
Nee.
Ihr Anschauen ist niedergeschlagen, ja kein Wunder. Ja, eine blaue Schlingen- oder Schnäbeligestalt, was auch immer das heißt. Weiße Strümpf, eine schwarze Kappen, darunter ein weißes Häubli und trägt ein schwarzes Seidenbettli. Und diese Frau, die ihr Leben lang gearbeitet hat, hart gearbeitet mit Sicherheit.
Ein was? Ein Seiden?
Seidenbettli.
So ein Seiden. Schnabeli ist so ein Schnabel und dann ein Strumpf ist klar, schwarze Kappen, darunter ein weißes
Häubli.
Häubli, genau. So eine Art Mütze. Mhm. Und
ein schwarzes Seidenbettli.
Seidenbettwäsche, aber nee, die trägt man ja nicht. Nee. Kennt man heute alles nicht mehr. Ich frage mal meine Schweizer älteren Leute, vielleicht kennen die das noch.
Ja, sehr gerne. Die Anna Göldi hat von 1734 bis 1782 gelebt. Sie hatte 2, eventuell sogar 3 Kinder. Ihre Eltern sollen sehr, sehr liebevoll, sehr nett gewesen sein, der Adrian und die Rosina. Sie hatte 3 Lebenspartner, auch einen Adrian, den Jakob und den Johann, was ihr Todesurteil war, die letzte Affäre. Und eins von vielen, vielen Opfern von Frauenhass und von einem sehr, sehr ungesunden Patriarchat. Sie hat nichts gemacht. Sie hat natürlich nicht das Kind vergiftet mit Stecknadeln, logisch. Und woran das Kind tatsächlich gestorben ist, konnte ich nicht finden. Falls ihr da was Näheres wisst, gerne in die Kommentare. Es gibt nur Vermutungen, woran das Mädchen gestorben ist, aber es ist definitiv nicht gestorben, weil Anna es verzaubert hat. Ja, das war unser heutiger Fall. Die Schweiz. Da waren sie nicht so neutral mit den Frauen, ne?
Ja.
Nichtsdestotrotz, ich mag die Schweiz, ich fahre da gerne hin. Ich mag auch das Essen vor allen Dingen, ich gebe es zu.
Und ja, lecker.
Und Schnee.
Ja. Ja, man muss dann immer wieder, wenn man 14 Tage oder 3 Wochen ist, null Diät machen.
Nein, eben nicht. Wir Frauen machen keine Diäten mehr, weil wer Hunger hat, kann das Patriarchat nicht immer bekämpfen. So.
Ja. Oh, das dauert noch, okay. bis ich nicht mehr kämpfen kann.
Das glaube ich dir sofort. Genau, wenn ihr den Film seht, sag nochmal den Titel.
Evalutation. Kann man auch googeln. Also wir haben einen Insta-Account, könnt ihr gerne nachschlagen oder auf meiner Seite berichte ich dann sofort. Es läuft vielleicht auch in Berlin demnächst. Das werde ich dann alles in meinem Insta-Account dann preisgeben.
Ja, sehr, sehr gut. Ich werde mir auf jeden Fall angucken. Ich freue mich drauf. Aber jetzt freue ich mich erstmal drauf, mit dir zusammen auf einer Bühne stehen zu dürfen.
Ja, ich freue mich auch.
Ja, in nackt. Ein mörderischer Frauenabend.
Ja.
Ihr könnt sehr, sehr gerne auch auf Insta gehen für die Bestienzeit, der Podcast. Und da werde ich natürlich Fotos und Videos mit Iris und natürlich auch von unserem Fall von der Anna Göldi veröffentlichen. Könnt ihr euch sehr, sehr gerne angucken, liken, kommentieren und bestenfalls, wenn ihr richtig gut drauf seid, folgen. Vielen Dank. Ansonsten hören wir uns wieder in 2 Wochen, wenn es gut läuft. Die Grippewelle, die verbasselt gerade auch viele Aufnahmen. Wir sind gesund und fit.
Ja.
Und danke, dass du da warst, Iris.
Ich danke dir ganz herzlich.
Nein, ich danke dir.
Wir danken uns beide.
Wir danken uns beide.
Und wir freuen uns auf viele, viele, viele Projekte.
Ja, bis dahin, Ladies, rise and shine und stay safe.
Tschüss.
Bis bald. Ciao.
Das war Die Zeit der Bestien. Eine Produktion von Studio Mautzbert. Skript und Recherche Johanna Magdalena Schmidt. Schnitt und Mischung Jonas Knopf. Musik Felix Fleischmann.